Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, Kang Yong-an heißt Sie herzlich willkommen zur Kreuzung quer durch Korea am Mittwoch. Weltweit experimentieren immer mehr Zentralbanken mit eigenen digitalen Währungen. Im ersten Beitrag geht es heute darüber, dass die koreanische Zentralbank die erste Phase eines Pilotprojekts für die Ausgabe und den Einsatz von digitaler Zentralbankwährung erfolgreich abgeschlossen hat. Danach hören Sie Korea hautnah. Im dritten Teil geht es darüber, dass das geplante Pfandsystem auf Einwegbecher bei den Geschäftsleuten Sorgen wegen des damit verbundenen Arbeitsaufwands bereitet. Danach stellen wir Ihnen den Büchersammler Jung Ge-su vor. Zum Schluss hören Sie Toms Korea mit Thomas Kuklinski-De und Sebastian Ratzer. Zuerst etwas Musik, hören Sie das Lied »Du, wie ich dich mag«, gesungen von Cho Dong-jin. Die Koreanische Zentralbank hat Emission und Einsatz von digitalem Zentralbankgeld erfolgreich getestet. Dies teilte die Bank of Korea am Montag mit. Digitales Zentralbankgeld, kurz CBDC, ist die digitale Währung der Zentralbanken, die einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Im Gegensatz zu einer Kryptowährung weist sie die gleichen Tauscheigenschaften wie die Landeswährung auf und ist an diese gebunden. Weltweit befassen sich Zentralbanken mit der Einführung digitalen Geldes als Ergänzung zum Bargeld, um auf den zunehmenden Rückgang der Nutzung von Bargeld und die Transformation in eine digitale Wirtschaft reagieren zu können. Das Projekt soll zudem dazu dienen, den Vormarsch von Kryptowährungen aufzuhalten. Eine Studie der Bank für internationalen Zahlungsausgleich zeigt, dass 86% aller weltweiten Zentralbanken die Ausgabe einer notenbankeigenen Digitalwährung untersuchen. Digitale Zentralbankwährungen können peer-to-peer gehandelt werden oder über Konten bei der Zentralbank zugänglich gemacht werden. Deren Vorteil besteht unter anderem darin, dass sie nicht mehr wie beim Buchgeld dem Risiko durch Insolvenz einer Geschäftsbank ausgesetzt wären. Auch könnten Zahlungen bei Umgehung von Geschäftsbanken billiger und schneller werden. Beim bargeldlosen Zahlungsverkehr über Geschäftsbanken ist die Höhe des möglichen Betrags für den Zahlungsausgleich an die Bonität gebunden. Bei CBDC ist dies nicht der Fall. Die koreanische Zentralbank testete in einem Pilotprojekt, ob die Einführung des CBDC als Pendant der koreanischen Währung Won technisch machbar sei. Die seit August durchgeführte erste Phase des Projekts, welche Herausgabe und Einsatz der Digitalwährung umfasste, sei erfolgreich gewesen. Im zweiten Halbjahr soll die auf Zahlung und Transaktion fokussierte zweite Phase des Projekts starten. Es soll versucht werden, mit der notenbankeigenen Digitalwährung, sogenannte NFT, das heißt ein nicht ersetzbares digital geschütztes Objekt oder ein digitales Kunstwerk zu kaufen. Darüber hinaus soll die Möglichkeit des grenzüberschreitenden Transfer getestet werden. Auch wird überprüft, ob eine Transaktion mittels Nahfeldkommunikation möglich ist, wenn es kein Internet gibt. Yoo Hee-jun, der für die Technik der digitalen Währung zuständige Direktor der Zentralbank, sagte, es solle festgestellt werden, ob im Falle einer Unterbrechung der herkömmlichen Zahlungsfunktion durch Kommunikationsstörung oder Naturkatastrophen CBDC die Funktion als Zahlungsmittel weiter erfüllen kann. Aktuell gibt es international viele CBDC-Projekte. China startet im April 2020 einen Testlauf des digitalen Yuan. Weitere Tests sollen zu den Olympischen Winterspielen durchgeführt werden. Die schwedische Zentralbank analysiert seit 2017 die Ausgabe einer digitalen Variante der schwedischen Krone. Der Sanddollar, die digitale Version des Bahama-Dollar, ist seit Dezember 2019 in einer Pilotphase für die Bürger der Bahamas verfügbar. Die US-Notenbank gab letzten Monat ein 40 Seiten langes Positionspapier zur Einführung einer digitalen Version des US-Dollars heraus. In den kommenden 4 Monaten sollen Meinungen der Öffentlichkeit zu dem Thema angehört werden. Laut der Südkoreanischen Zentralbank hänge der Stand der Einführung von digitaler Währung als Bargeldersatz vom Entwicklungsgrad der Bezahlinfrastruktur eines Landes ab. Die Ausgabe einer Digitalwährung der Notenbanken nehme viel Zeit in Anspruch. Ein Hindernis seien der technische Aufwand sowie das Fehlen einer international einheitlichen Norm. Hören Sie nun Korea hautnah. Heute geht es um ein Musical-Projekt für Schüler mit Migrationshintergrund. Jugendliche Zuwanderer haben wegen der Sprachbarrieren und kulturellen Unterschieden oft Schwierigkeiten, sich an den Schulalltag in Südkorea zu gewöhnen. An der Songhan-Mittelschule in Ansan wurde neulich mit dem Ziel der Integration von Schülern mit Migrationshintergrund ein Musical-Projekt auf die Beine gestellt.
Ja, 너네들 안 오고 뭐 하는 거야?
가고 있잖아.
이 집이 경이집이라면 너희들 믿겠어?
와, 너무 멋있다.
Für das Musical Sukrai, übersetzt Haarspange, traten Jugendliche, die unter anderem aus China, Russland und der Gemeinschaft unabhängiger Staaten nach Korea gekommen waren, sowie Schüler aus Familien mit multikulturellem Hintergrund auf die Bühne. In dem Musical wird erzählt, wie zwei Mädchen ihren Konflikt beilegen, indem sie ihre kulturellen Unterschiede verstehen lernen und zu guten Freundinnen werden. Die jungen Menschen haben ein wirklich sehenswertes Bühnenwerk geschaffen.
Ich bin 16 박글생이에요.
Ich heiße Park Senja und bin 16 Jahre alt. Ich komme aus Usbekistan und besuche die Songhan-Mittelschule. Das Singen ist mir etwas schwer gefallen, weil ich nicht so gut singen kann. Ich habe viel mit der Lehrerin geübt und dann auf der Bühne gut gesungen. Ich war sehr glücklich, dass ich es geschafft habe und dass ich meinen Fähigkeiten vertrauen kann. Ich heiße Kim Sophia und bin 15 Jahre alt. Ich habe bei dem Musical mitgemacht, weil ich singen und tanzen lernen wollte. Ich möchte später eine Sängerin werden. Ich habe fleißig geübt und auf der Bühne meine Rolle gut gespielt. Die Dialoge auf Koreanisch waren nicht so schwer. Es war toll, dass alle so gut gespielt haben. Bei den Übungen konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ungezwungen ihr Koreanisch verbessern. Durch die Mitwirkung an dem Musical haben sie auch Freundschaften geschlossen und viel Selbstvertrauen gewonnen. Am Anfang war ich mit den anderen Teilnehmern nicht befreundet und ich wusste nicht, wie ich mich verhalten soll. Beim Üben für das Musical sind wir uns sehr näher gekommen und nach den Übungen haben wir uns viel unterhalten. Jetzt sind wir alle richtige Freunde geworden. Ich möchte noch besser singen und tanzen können. Später möchte ich eine Sängerin werden. Die Aufführung stieß auch bei den Lehrern und Mitschülern auf Begeisterung. Song Hae-won, Vizerektorin der Songhan-Mittelschule, möchte noch mehr solche Gelegenheiten schaffen, Migrantenschüler zu integrieren und ihnen ein Ziel zu geben. Die Kinder sind viel fröhlicher geworden. An unserer Schule haben etwa 10% der Schüler einen multikulturellen Hintergrund. Die sind etwa 600 Schüler, die ausgegrenzt sind. Sie erleben wegen Sprachschwierigkeiten und kulturellen Unterschieden eine schwere Zeit. An ihren Gesichtsausdrücken merkt man, dass sie durch das Musical-Projekt selbstbewusster geworden sind. Sie sind jetzt immer die Ersten, die beim Vorbeigehen fröhlich grüßen.
Thank you.
Neulich hatten wir darüber berichtet, dass ab Juni in Cafés und Fastfood-Restaurants Einwegbecher mit einem Pfand belegt werden. Geschäftsinhaber sind angesichts des damit verbundenen Arbeitsaufwands nun in großer Sorge. Eine Frau Wina Yun, die im Seouler Bezirk Gangnam eine Franchise-Bäckerei betreibt, fragt empört, wie sie in Zukunft die Kunden bedienen solle, wenn sie ständig Pfandgeld auszahlen müsse. In ihrem Umfeld spotte man schon, dass es wohl besser wäre, das Geschäft zu schließen und stattdessen Pappbecher zu sammeln. Das Umweltministerium kündigte gestern eine Änderung des Gesetzes für Ressourcenrecycling an, welches unter anderem ein Pfandsystem für Einwegbecher vorsieht. Das Pfandgeld in Höhe von 300 Won wird bei der Rückgabe des Bechers zurückgezahlt. Auf die Ankündigung hin erhoben Franchise-Geschäfte heftig Protest. Inhaber von Cafés und Franchise-Bäckereien fürchten, dass ein enormer Arbeitsaufwand nun auf sie zukomme. Denn bei jedem zurückgebrachten Becher muss zuerst festgestellt werden, ob es sich überhaupt um einen Pfandbecher handelt und danach das Pfandgeld ausgegeben werden. Die Pfandbecher werden an der Oberfläche mit einem Sicherheitsetikett mit Barcode zur Verhinderung von Fälschungen versehen. Für besonderen Ärger sorgt die Regelung, dass man Pfandbecher zu jedem beliebigen Geschäft zurückbringen kann und nicht nur dorthin, wo man das Getränk gekauft hat. Auch für das Zurückbringen von Einwegbechern, die man von der Straße aufgelesen hat, kann man Pfandgeld kassieren. Die Sorgen sind vor allem in den Bäckereien groß, die anders als Franchise-Cafés mit wenig Personal betrieben werden. Der Inhaber eines Franchise-Geschäftes sagte, dass er mit den zwei Teilzeitjobben, die er beschäftigt, nicht auskommen werde. Bei dem Gedanken an steigende Personalkosten finde er keinen Schlaf. Eine andere Person äußert sich verärgert darüber, dass die Regierung ohne Absprache mit den betroffenen Geschäften die Höhe des Pfands im Alleingang bestimmt habe, ohne die Verbraucherpsyche zu berücksichtigen. Auf die Franchise-Geschäfte wartet wegen des Pfandsystems ein Berg von Aufgaben. Barcode-Scanner müssen installiert und die Einwegbecher vereinheitlicht werden. In der Branche gibt es auch Zweifel an der Effektivität des Pfandsystems. Bereits 2003 wurde auf Einwegverpackungen in Cafés und Fastfood-Restaurants Pfand erhoben. Die Regelung wurde jedoch wegen der niedrigen Rückgabequote schon nach 5 Jahren abgeschafft. Nur 40% der Einwegbecher wurden zurückgebracht. In 12 Ablegern der Kaffeehauskette Starbucks in Seoul werden keine Einwegbecher an die Kunden ausgegeben. Auf der Jeju-Insel gibt es in allen Starbucks-Cafés keine Einwegbecher. In diesen Öko-Starbucks-Filialen werden die wiederverwendbaren Becher nur zu 70% zurückgebracht. Trotz verschiedener Maßnahmen wie beispielsweise Rücknahmeautomaten würden 30% der Verpackungen am Ende doch weggeworfen. Der Büchersammler Jung-Gil Soo ist im Besitz von über 20.000 antiquarischen Büchern, die er in den letzten 50 Jahren gesammelt hat. Der 60-Jährige erkennt wertvolle Bücher auf einen Blick. Jung erzählt, dass es ihn wie ein Blitz getroffen habe, als er 1994 in einem Antiquariat die Erstausgabe der Gedichtesammlung Azalienblüten von Kim Soo-Wol entdeckte. Das Buch war ein Unikat. Es unterschied sich von anderen Exemplaren des Erstdrucks dadurch, dass auf dem Buchdeckel keine Blume zu sehen war. Am nächsten Tag kratzte er seine gesamten Ersparnisse zusammen und kaufte sich das Buch für 1,8 Millionen Won. Jung-Gil Soo hat neulich einen Essay mit dem Titel »Das Schicksal, Bücher zu begehren« veröffentlicht. In einem Interview mit der Zeitung Tonga Ebo sagte er, dass es für den Besitz eines wertvollen Buches nicht nur eines guten Auges bedürfe. Man müsse auch entschlossen sein und Opfer bringen können. Für ein echtes Werk bezahle er stets den vollen Preis. Ausgaben des Erstdrucks der Azalienblüte von Kim Soo-Wol sind eine Rarität. 2015 wurde eines davon bei einer Auktion für 135 Millionen Won, etwa 100.000 Euro, versteigert. Das Exemplar in Yuns Besitz wurde 2011 als erstes Werk der modernen koreanischen Literatur zum nationalen eingetragenen Kulturgut bestimmt. Jung-Gesu war 40 Jahre lang ein gewöhnlicher Firmenangestellter, bis er neulich in den Ruhestand trat. Aus Liebe zur Literatur und Büchern suchte er Antiquariate auf und sammelte Bücher. Über die Hälfte seines Einkommens hat er dafür ausgegeben und in 50 Jahren 20.000 alte Bücher gesammelt. In den Zimmern seiner Wohnung in Seoul stapeln sich die Bücher bis an die Decke, von denen viele eine kostbare Seltenheit sind. Zu seiner Sammlung gehören unter anderem Exemplare der Erstausgabe des ersten modernen koreanischen Romans »Die Herzlosen« von Lee Kwang-soo und eine Kopie des Erstdrucks des Gedichts »Schweigen des Geliebten« von Han Jung-un. Zu der Zeit, als er noch in einem Souterrain zur Miete wohnte, löste Jung-gesu sogar ein Bausparkonto auf, um die alten Bücher erwerben zu können. Dabei sei es ihm immer mehr auf die Qualität angekommen als auf die Zahl der Bücher. Seine Sammlung berge die Geschichte der modernen und zeitgenössischen koreanischen Literatur. Von den Werken der modernen koreanischen Literatur ist kein einziges als Nationalschatz registriert. Von der Erstausgabe der Azaleenblüte gibt es schätzungsweise nur noch 10 Exemplare. Der Büchersammler ist der Meinung, dass die Regierung ein größeres Interesse an alten Büchern entwickeln müsse, da diese eine wichtige Grundlage für die Forschung seien.
Toms Korea. Ein Trend der letzten Jahre, der so schnell nicht zu versiegen droht, besteht darin, anhand eines Online-Fragebogens seine Persönlichkeit zu bestimmen und das Ergebnis in sozialen Netzwerken zu teilen. In Südkorea ist dazu der sogenannte MBTI besonders beliebt, der Myers-Briggs-Typenindikator. Dabei wird das Persönlichkeitsprofil anhand von 4 Kategorien bestimmt, die man jeweils in der einen oder anderen Richtung bevorzugt ausgeprägt haben soll. Das ergibt rechnerisch 4 hoch 2 gleich 16 mögliche Kombinationen bzw. Persönlichkeitstypen, die in populären Darstellungen oft stereotype Bezeichnungen haben und so schnell für Likes und Kommentare sorgen können. Steckt vielleicht auch ein sauberes psychologisches Konzept dahinter? Sebastian, kennst du diesen MBTI-Test aus eigener Erfahrung?
Ja, kenne ich tatsächlich. Meine Töchter haben mich mal dazu gezwungen, das zu machen. Das ist wirklich sehr verbreitet. Jetzt die Kinder und die Jugendlichen, die machen das alle und die kennen da ihre Werte und tauschen sich auch darüber aus. Und dann haben sie mich immer gedrängt, Papa, mach das auch mal. Und irgendwann habe ich da mal aus Spaß mich dran gesetzt. Das dauert wirklich nicht lange. Das kann man auch online machen. Ich glaube, 10 Minuten hat das gedauert. Man beantwortet einige Fragen und dann bekommt man eben sein Ergebnis. Ja, das ist ganz interessant und ich muss sagen, schon recht zutreffend, was da rauskam.
Also Sie haben dich darauf aufmerksam gemacht, Sie kennen das also schon. Und in Ihrer Generation scheint das also sehr verbreitet zu sein.
Genau, und Sie haben auch schon geraten, was das Ergebnis bei mir sein würde und lagen ziemlich richtig. Also das funktioniert schon irgendwie.
Also Sie kennen diese verschiedenen Typen, Sie scheinen also intuitiv irgendwie verständlich zu sein.
Genau, man kann sich wirklich da auf dieser Grundlage verständigen miteinander. Man weiß dann genau, was für ein Typ jemand ist, wenn man also diese Kategorisierungen kennt.
Aha. Was für Art von Fragen waren das? Weißt du das noch?
Ist ein bisschen länger her, aber es ging so grundsätzlich darum zu fragen, ob man zum Beispiel gut vor anderen Menschen sprechen kann, ob man bereit ist, also neue Dinge zu wagen, anzupacken. Wurden verschiedene Kategorien abgefragt und man sollte halt versuchen, das möglichst ehrlich zu beantworten.
Also von der Persönlichkeit, also die persönliche Organisation des eigenen Lebens oder in Beziehung zu anderen Leuten, wie man steht. Ne?
Genau.
Soweit ich weiß, waren das auch immer Fragen, wo man sich entscheiden muss. Ne? Ist das jetzt so oder so? Also es gab kaum einen Mittelweg, sondern eine von beiden Antworten musste man sozusagen wählen.
Ja, es gab aber auch manchmal Kategorien, da gab es mehrere Antwortmöglichkeiten. Also es gibt einmal grundsätzliche Einstufungen in die 4 Kategorien und dann innerhalb dieser Kategorien gibt es dann wieder weitere Verschärfungen oder Justierungen. Und dann kommt man eben zum Schluss auf diese 16 möglichen Kombinationen. Und ja, in eine fällt man dann rein. Ob das dann wirklich so der Platz ist, wo man hingehört, das weiß ich nicht. Aber das wird schon so ungefähr stimmen.
Weißt du noch, war das bei dir so? Hat das ungefähr gestimmt?
Das hat schon ziemlich gut gestimmt. Ich kann das auch gerne verraten. Das ist kein Geheimnis. Das war also ungefähr in dieser Kategorie INFJ. Also I, das steht dann eben schon mal für introvertiert eher. Und da gab es auch noch eine Unterkategorie. Und dann war ich Advokat, habe ich mir noch gemerkt.
Ja. Oh, okay. Ja, ich habe das auch mal gemacht, diesen Test neulich, und ich bin ganz in der Nähe bei INFP. Ich habe ja eine Übersicht, wo es prägnante ja, Typenbegriffe dafür gibt. Also du bist danach ein Counselor, ja, irgendwie ein Berater. Ich wäre dann ein Healer danach. Mhm. Bei mir kam allerdings als Antwort, ich wäre ein Mediator. Und eine längere Beschreibung, was es bedeutet. Ja, okay, so ungefähr passt das. Einiges passte nicht so ganz. Aber ich weiß nicht genau. Also ganz ehrlich, wenn da das Gegenteil gestanden hätte, dann hätte ich wahrscheinlich auch gedacht, passt schon ungefähr.
Tja, aber du bist ja zum Beispiel ein Teacher, aber du bist gar nicht in der Kategorie. Dafür müsstest du noch extrovertierter sein. Aber ob das immer so stimmt, also ich glaube auch, introvertierte Menschen können sehr gute Lehrer sein. Also ja. Da muss man immer schauen. Das darf man nicht alles so eng sehen und für bare Münze nehmen.
Genau. Soweit ich weiß, ist das auch wirklich keine wirklich wissenschaftlich abgesicherte Erkenntnis, die man dadurch durch die Antworten bekommt, sondern man muss dann tatsächlich noch verschiedene Typen sich ansehen und dann entscheiden, ob es wirklich der richtige Typ aufgrund dieses Fragebogens gewesen ist oder ob man nicht doch eher zu einem anderen neigen würde. Also die Antworten des Fragebogens liefern einen guten Hinweis, aber keine definitive Antwort.
Ja, interessant ist, also man kennt wirklich von den Freunden die Kategorien und zum Beispiel auch von K-Pop-Stars. Da ist das auch häufig bekannt, welcher Kategorie die zugeordnet werden. Und jetzt würde man ja erwarten, wenn die auf der Bühne stehen, die müssten ja alle erstmal extrovertiert sein und in eine E-Gruppe gehören. Aber das ist auch nicht immer der Fall. Also das ist ja dann manchmal überraschend. Zum Beispiel Jin von BTS, den ja vielleicht einige auch kennen, der gehört auch in so eine I-Gruppe, INTP. Also das ist ja schon auch interessant, sich also darüber auszutauschen und das zu sehen, also dass auch Menschen zum Beispiel, die introvertiert sind, trotzdem K-Pop-Star werden können oder es kann auch andere Überraschungen geben.
Ja, denn es könnte in diesen Kategorien liegt auch eine gewisse Gefahr. Also man könnte zum Beispiel denken, wenn man einen Job haben will, es gibt wohl tatsächlich Firmen, die schon diese Kategorisierung benutzen bei Bewerbungen oder Bewerbungsgesprächen. Und dann könnte man ja vermuten, die wollen unbedingt sicherlich einen extrovertierten Typen haben, bin ich aber nicht. Dann schummel ich halt mal ein bisschen. Ich tue dann einfach mal so. Und oder die dann sogar in ernsthafte, ja, existenzielle Krisen kommen, wenn nach dieser Fragebogenrunde der falsche Typ herauskommt.
Ja, das ist vielleicht ein Kritikpunkt. Ein anderer ist, wenn man das in so jungem Alter schon macht und diese Kategorien kennt, dann ist ja so einiges schon vorbestimmt und Kinder können sich ja noch entwickeln und andere Interessen entwickeln und Neigungen und also sich vielleicht noch verändern. Ja? Also auch wenn vielleicht einiges schon so grundsätzlich vorgegeben ist durch die Gene, da ist ja noch viel Entwicklungsspielraum da und da weiß ich nicht, ob das so gut ist, wenn man dann als 12-Jähriger schon genau weiß, in welche Kategorie man gehört und sich dann für den Rest seines Lebens entsprechend verhalten möchte. Also das würde ich jetzt nicht empfehlen.
Ja, mir persönlich schienen diese vier Kategorien auch jetzt ehrlich gesagt ein bisschen austauschbar. Ich habe nicht ganz gesehen, warum es jetzt genau diese vier sind. Sie beruhen angeblich auf gewissen psychologischen Typen von Carl Gustav Jung. Allerdings ist das auch schon fast 100 Jahre her oder 80 Jahre her, dass das veröffentlicht wurde. Und kaum eine wissenschaftliche Erkenntnis bleibt 80 Jahre lang unverändert bestehen, also dass es seitdem sich kaum geändert hat. Ich kenne ein anderes Modell, es ist das sogenannte DISG-Modell, das habe ich mal kennengelernt in einer Fortbildung vor 10 Jahren in Deutschland. Es sind auch vier verschiedene Kategorien, nach denen dann die Persönlichkeit bestimmt wird, das erschien mir auch vollkommen beliebig zu sein. Der einzige Zweck, der Hauptzweck für dieses Modell war, es sollten Fragebogen verkauft werden und das scheint mir hier auch im Vordergrund zu stehen.
Ja, ich würde es nicht ganz so negativ sehen. Es ist vielleicht auch ein bisschen so ein Spaß. Ich glaube, das kann man es ist auch durchaus was Wahres dran. Aber interessant ist, dass es wirklich so wichtig ist, gerade für die jungen Leute, und dass sie auf dieser Grundlage wirklich versuchen, an andere Menschen heranzugehen und die kennenzulernen. Finde ich schon interessant.
Okay, das Stichwort ist Spaß. Ich glaube, so sollte man das vor allem sehen. Ich hoffe, dass Sie auch Spaß haben und sagen auf Wiederhören. Bis nächste Woche, Thomas Kuklinski-Reh.
Und Sebastian Ratzer, auf Wiederhören.
Das war's für heute in Kreuz und Quer durch Korea. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.